Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Echo der Zeit. Unser Wirtschaftsschwerpunkt heute zum starken Schweizer Franken. Wegen ihm schreibt die Nationalbank einen Verlust von 21 Milliarden. Dazu das Gespräch mit Vizepräsident Thomas Jordan. Wegen des Frankens gab es einen Krisengipfel und Franken und andere überbewertete Währungen sorgen für Diskussionen, Fragen an Ökonom Heiner Flassbeck. Weitere Themen dieser Sendung: Ausnahmezustand in Tunesien. Präsident Ben Ali löst die Regierung auf. Doch das löst das Hauptproblem nicht. Er selbst bleibt. Die Ja-Sagerinnen. Die Waffenschutzinitiative wäre Anfang Jahr durchgekommen. Das zeigt die Trendumfrage der SRG. Und ein prächtiges Zeichen für Toleranz mitten im modernen Beirut. Die Magen-Afraham-Synagoge. Dazu das Dossier im Echo der Zeit. Am Mikrofon ist Simon Fatzer. Die Schweizerische Nationalbank SNB hat ihr Jahresergebnis vorgelegt. Sie hat ein schlechtes Jahr hinter sich. Für 2010 weist sie einen Verlust von 21 Milliarden Franken aus. Die Gewinnausschüttung an die Kantone und den Bund will die Nationalbank aber vorerst beibehalten. Wirtschaftsredaktor Thomas Oberer.
Schuld an dem schlechten Ergebnis ist hauptsächlich der starke Franken. Gegenüber dem Euro und dem Dollar hat die Schweizer Währung letztes Jahr massiv an Wert zugelegt. Die Nationalbank hat deshalb versucht, mit dem Aufkauf von Fremdwährungen den Franken künstlich abzuwerten. Dies führte jedoch für das Geschäftsjahr 2010 zu einem Verlust von 26 Milliarden Franken. Da gleichzeitig der Goldpreis stark gestiegen ist, konnte die Nationalbank den Gesamtverlust auf 21 Milliarden Franken drücken. Trotz dem schlechten Ergebnis verzichtet die SNB aber nicht auf die Gewinnausschüttung an Bund und Kantone. Die Nationalbank will damit der öffentlichen Hand Planungssicherheit für ihre Budgets 2011 garantieren. Die SNB macht aber klar, dass in den nächsten Jahren allenfalls keine Gewinne mehr ausbezahlt werden könnten. Denn mit dem großen Verlust vom letzten Jahr sind die Reserven der Nationalbank massiv geschrumpft und liegen nun mit 5 Milliarden im Minus.
Thomas Oberer. Weitere Meldungen von heute hat jetzt Patrick Seiler aus unserer Nachrichtenredaktion.
In Tunesien gilt nun der Ausnahmezustand, und zwar für das ganze Land, das meldet die staatliche Nachrichtenagentur. Und die Agentur Reuters berichtet, die Armee habe die Kontrolle am Flughafen übernommen. Am Nachmittag hat der Präsident Ben Ali seine Regierung aufgelöst und Neuwahlen angekündigt. Er selbst bleibt an der Macht. Tausende Demonstranten forderten vor dem Innenministerium aber auch seinen Rücktritt. Wie die Spitäler berichten, sind bei den Unruhen in Tunis gestern Abend und in der Nacht mindestens 12 Menschen ums Leben gekommen. Die Proteste im Land dauern schon seit Wochen an. Aus Angst vor den Unruhen haben Reiseveranstalter damit begonnen, Touristen aus Tunesien zurückzuholen. Der Bund soll realistischer budgetieren, das verlangt Finanzministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf. Sie will in Zukunft neue Berechnungsmethoden anwenden, denn in den letzten Jahren hatte der Bund ungenau budgetiert, das Budget wich oft mehrere Milliarden Franken vom tatsächlichen Jahresabschluss ab. Ansetzen will Wittmer-Schlumpf bei der Verrechnungssteuer, das heißt bei der Steuer auf Zinsen und auf andere Kapitalerträge. Diese Steuereinnahmen sind besonders schwierig zu schätzen. Die Schwankungen von Jahr zu Jahr sind enorm. In Bern haben sich am Vormittag Fachleute zu einem Währungsgipfel getroffen. Eingeladen hatte Bundesrat Schneider-Ammann. Thema war der starke Franken, welcher der Exportwirtschaft zu schaffen macht. Die Teilnehmer waren sich einig, dass das Problem angegangen werden müsse. Während die Linke und die Gewerkschaften dazu drängten, rasch zu handeln, plädierten alle anderen dafür, nichts zu überstürzen. Konkrete Beschlüsse wurden keine gefällt. Eine Mehrheit befürwortete die Waffenschutzinitiative. Das ist die Aussage der Trendumfrage des Forschungsinstituts GFS Bern zur Waffenschutzinitiative. Wäre am 4. Januar abgestimmt worden, hätten demnach 52% der Befragten bestimmt Ja oder eher Ja gesagt. 39% hätten bestimmt oder eher Nein gesagt. Lediglich 9% der Befragten waren noch unentschieden. Bei der Umfrage wurden im Auftrag der SRG SSR 1214 Personen befragt, zwischen dem 3. und dem 8. Januar. In Deutschland reagiert Landwirtschaftsministerin Aigner auf den Dioxinskandal. Sie hat einen 10-Punkte-Plan vorgestellt. Dieser sieht vor, wer Tierfutter herstellt, braucht eine Zulassung und er muss die Zutaten, die er ins Futter mischt, auf Schadstoffe prüfen. Und Fett für Tierfutter darf nicht mehr am gleichen Ort hergestellt werden wie Fett für Maschinen. Solch erhöhte Sicherheitsstandards für Futtermittelbetriebe sieht das Bundesamt für Landwirtschaft für die Schweiz zurzeit nicht vor. Allerdings würden Verschärfungen nicht ausgeschlossen, heißt es beim Bundesamt. In Italien ermitteln die Behörden in einem weiteren Fall gegen Ministerpräsident Berlusconi im Zusammenhang mit einer minderjährigen Nachtclub-Tänzerin, wie die Staatsanwaltschaft mitteilt. Der Vorwurf: Als die Nachtclub-Tänzerin wegen eines Diebstahls in Polizeihaft war, habe sich Berlusconi widerrechtlich bei einem hohen Polizeibeamten für ihre Freiheit eingesetzt. Die indische Regierung hat angekündigt, rund ein Viertel ihrer Truppen aus der Region Kaschmir abzuziehen. Dies sollte in den nächsten 12 Monaten geschehen und Teil einer politischen Lösung sein, nach monatelangen anti-indischen Protesten in Kaschmir. Diese haben seit Juni mehr als 100 Todesopfer gefordert. Papst Johannes Paul II. Wird selig gesprochen. Sein Nachfolger, Papst Benedikt, habe der Seligsprechung zugestimmt, teilte der Vatikan mit. Die Zeremonie findet am 1. Mai statt, das ist der Sonntag nach Ostern. Entscheidend für die Seligsprechung ist laut Vatikan eine Wunderheilung. So soll eine französische Nonne von ihrer Parkinson-Krankheit geheilt worden sein, nachdem sie Johannes Paul II. Nach seinem Tod um Hilfe gebeten hatte. Der Unfall eines Schiffs, das mit Schwefelsäure beladen ist, hat Auswirkungen auf die Rheinschifffahrt. Der Rhein bleibe auf einer Länge von rund 40 Kilometern gesperrt, sagte ein Sprecher der zuständigen Behörde. Es könne noch Tage dauern, bis das gekentete Schiff geborgen sei. Die Suche nach 2 noch vermissten Besatzungsmitgliedern des Schiffes geht weiter. Mitten im Feierabendverkehr ist gegen den Zürcher Hauptbahnhof eine Bombendrohung eingegangen. Die Stadtpolizei bestätigte entsprechende Medienberichte. Die Zürcher Kantonspolizei sperrte die Schließfachetage ab. Der Bahnverkehr sei nicht betroffen, sagte ein SBB-Sprecher. In Wengen hat Ivica Kostelic die Ski-Superkombination gewonnen. Zweiter wurde der Schweizer Carlo Janka, Dritter der Norweger Axel Lund Svindal. Morgen Samstag steht die Lauberhorn-Abfahrt auf dem Programm. Die Börsendaten von Thomson Reuters: Der Swiss Market Index schloss bei 6.556 Punkten, minus 0,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 11.752 Punkten, plus 0,2%. Der Euro wird zu 1.2879 Franken gehandelt, der Dollar zu 96,63 Rappen. Das Wetter. In der Nacht und morgen Vormittag ist es im Norden meist bewölkt und von der Nordwestschweiz bis zum Alpstein fällt morgen früh lokal etwas Regen. Dann setzt sich wieder überall die Sonne durch. Im Süden ist es morgen ebenfalls sonnig, im Südtessin hat es einige Nebelfelder. Die Höchsttemperatur liegt in der ganzen Schweiz bei 11 Grad. Am Sonntag liegen über dem Mittelland Nebel- oder Hochnebelfelder und auch im Südtessin muss mit Nebel gerechnet werden. Sonst ist es im ganzen Land sonnig. Die Temperatur erreicht im Mittelland 8, sonst bis 12 Grad.
Der tunesische Präsident löst das Kabinett auf, aber die Menschen wollen nicht die Minister, sondern ihn loswerden. Das Ja zur Waffenschutzinitiative ist weiblich, ein Überblick über die Resultate der SRG-Trendumfrage. Dann Fahnenrätsel für Streber. Rot-gelbes Kreuz auf blauem Grund, was ist das? Über dieses Volk berichten wir jedenfalls. Und zum Schluss geht's nach Beirut.
Vous savez, au Liban, avant la guerre, on ne savait pas qui était de cette religion ou de cette religion.
Vor dem Krieg sei im Libanon die Religion kein Thema gewesen. Doch das Land hat sein multikulturelles Gesicht verloren. Gesellschaftliche Veränderungen abzulesen an einer Synagoge. Zuerst aber zu unserem Wirtschaftsschwerpunkt. 21 Milliarden Franken Verlust schreibt die Schweizerische Nationalbank also für 2010 und dennoch bleibt sie vorerst bei der Gewinnausschüttung an Bund und Kantone. Wirtschaftsredaktorin Evelyn Koppler hat mit dem Vizepräsidenten der Schweizerischen Nationalbank, mit Thomas Jordan, gesprochen.
Thomas Jordan, ein Verlust von 21 Milliarden Franken, das hat vor allem mit dem Frühling zu tun, als sie am Devisenmarkt massiv interveniert haben, um den Franken künstlich zu schwächen. Bereuen Sie rückblickend, dass Sie eben im Frühling dermaßen interveniert haben, wenn Sie jetzt diesen Verlust sehen?
Nein, das bereuen wir nicht. Diese Interventionen waren damals notwendig, um eben Deflationsrisiken abzuwehren, die sich damals gestellt haben. Es ist in der Tat ein großer Verlust, aber der ist resultiert, indem wir eben unser Mandat erfüllt haben, um für Preisstabilität in der Schweiz zu sorgen.
Rückblickend hat man gesehen, Sie haben im Sommer diese Deviseninterventionen gestoppt und dann ist der Franken erst recht noch stärker geworden. Rückblickend würden Sie sagen, Sie hätten erst später vielleicht intervenieren sollen?
Nein, die Deflationsrisiken waren ausgeprägt in der ersten Hälfte von 2010. In der zweiten Hälfte von 2010 waren die deutlich kleiner. Und die Stärke, in der sich die Schweiz befand, hat eben auch dazu geführt, dass sich der Schweizer Franken aufgewertet hat. Und aus dieser Situation der Stärke heraus, die ist jetzt sichtbar eben in Verlusten bei der Schweizerischen Nationalbank.
Diese Verluste bei der Nationalbank, die haben Konsequenzen für Bund und Kantone. Dieses Mal schütten Sie noch einmal 2,5 Milliarden Franken an Bund und Kantone aus, wie Sie das auch vorher schon getan haben in den letzten Jahren. Aber jetzt ist dieser Topf, diese Ausschüttungsreserve, auf dem Sie Ihr Geld jeweils genommen haben, leer wegen der Verluste. Da klafft sogar ein Loch. Gibt es also im nächsten Jahr für Bund und Kantone kein Geld mehr?
Das Jahresergebnis ist das sehr stark beeinflusst worden durch die Kursentwicklung der letzten Tage von 2010. Wir sind deshalb zum Schluss gekommen, dass wir aufgrund dieser Ausnahmesituation trotzdem als auch für das Geschäftsjahr 2010 die Gewinnausschüttung vornehmen wollen, wie das in den vergangenen 2 Jahren der Fall war, nämlich diese 2,5 Milliarden. Gleichzeitig sagen wir aber Bund und Kantonen, dass wir für die nächsten Jahre nicht sicher sind, ob wir weiterhin ausschütten können oder ob wir weiterhin auf diesem hohen Betrag von 2,5 Milliarden bleiben können.
Das heißt also große Unsicherheiten für Bund und Kantone, was diese Ausschüttung betrifft. Für Sie heißt das auch, jetzt wird neu verhandelt mit dem Finanzdepartement. Sie möchten künftig also deutlich weniger ausschütten.
Wir werden die Situation jetzt im Verlauf von 2010 genau analysieren. Wir können nicht einfach ausschütten, wenn unsere Bilanz nicht genügend stark ist. Wir müssen also abschätzen, wie groß die Gewinne in Zukunft sein können und gleichzeitig eben die negative Ausschüttungsreserve, die sich jetzt Ende 2010 ergeben hat, zuerst wieder entsprechend auffüllen.
Und dann verhandeln Sie, wie künftig eben Ihre Gewinne aufgeteilt werden sollen mit der Politik. Und da gehen Sie wahrscheinlich davon aus, dass wir eher bei 1 Milliarde liegen als bei 2,5.
Das Primat liegt eindeutig bei der Stärkung der Bilanz der Schweizerischen Nationalbank. Wir werden die Rückstellungen so bilden, dass wir auch in Zukunft eine starke Bilanz haben werden. Und dann wird man sehen, wie groß eben diese Ausschüttungen auch in Zukunft sein können.
Sie kommen in Teufelsküche mit der Nationalbank. Sie schützen kein Geld mehr aus an Bund und Kantone respektive. Das ist in Frage gestellt. Und gleichzeitig ist der Franken sehr stark. Das setzt der Schweizer Wirtschaft zu, vor allem den Exporten. Da kommen politische Forderungen auf Sie zu.
Es stimmt, dass der Franken sehr stark ist. Das ist für die schweizerische Wirtschaft eine große Herausforderung. Gleichzeitig ist es auch Ausdruck der Stärke der Schweiz. Die Nationalbank hat ein ganz klares Mandat, nämlich Preisstabilität aufrechtzuerhalten. Und wir werden unsere Politik gemäß diesem Mandat auch in Zukunft führen. Wir werden alles daran setzen, dass wir weder Inflation noch Deflation haben werden.
Politische Forderungen liegen aber trotzdem jetzt schon auf dem Tisch und die werden wahrscheinlich auch noch lauter werden. Eine Forderung, den Franken an den Euro zu binden. Thomas Jordan, ist das eine Option für Sie?
Nein, das ist keine Option. Wir haben ganz klar das Mandat, eine unabhängige Geldpolitik zu führen und für Preisstabilität zu sorgen. Die Anbindung des Frankens an den Euro würde die Aufgabe einer unabhängigen Geldpolitik bedeuten und das ist nicht mit unserem gesetzlichen Auftrag vereinbar.
Von außen hat man den Eindruck, gerade auch nach den Erfahrungen im Frühjahr, Ihnen sind ein Stück weit die Hände gebunden, Ihr Spielraum ist ziemlich eingeschränkt. Thomas Jordan, sehen Sie das gleich?
Wie ich gesagt habe, unser Mandat ist es, Preisstabilität aufrechtzuerhalten. Dort liegen wir gut drin. Wir werden auch in Zukunft die Maßnahmen ergreifen können, um allfällige Deflationsrisiken abzuwehren. Und wir werden alle Maßnahmen ergreifen, die eben auch allfällige Inflationsgefahren, wenn es Inflationsgefahren gibt, diese eben auch abzuwehren.
Das war Thomas Jordan. Evelyn Koppler hat dem Vizepräsidenten der Schweizerischen Nationalbank die Fragen gestellt. Das große Defizit der Nationalbank hängt direkt mit dem starken Franken zusammen und der hat heute auch für einen Krisengipfel gesorgt. Denn im Verhältnis zum Euro notiert die Schweizer Währung auf einem Rekordstand. Tourismus und Exportwirtschaft bekommen das stark zu spüren. Wegen der dramatischen Szenarien hat der Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann ins Staatssekretariat für Wirtschaft in SECO eingeladen. Am Tisch saßen Vertreter aller relevanten Gruppen, Parteien, Gewerkschaften, Verbände, Banken und Bauern. Herausgekommen ist nach gut 2-stündiger Debatte das Fazit: Die Lage ist ernst, aber nicht dramatisch. Wirtschaftsredaktorin Maren Peters mit den Details.
Die Linken waren enttäuscht. Statt wirkungsvolle Maßnahmen gegen den starken Franken zu beschließen, habe sich die SECO-Runde nur auf eine Analyse der Lage beschränkt, bedauern die Gewerkschaften. Dabei sei der Bundesrat dringend gefordert, sich einzumischen, mahnt Daniel Lampart, Chefökonom des Schweizer Gewerkschaftsbundes.
Der starke Euro ist ein Riesenproblem für die Schweiz. Der Bundesrat muss das zur Kenntnis nehmen und er muss jetzt die Maßnahmen, die vorgeschlagen sind, zusammen mit der Nationalbank ausarbeiten und dann durchsetzen.
Von den Parteien hatte im Vorfeld des Treffens nur die SP konkrete Forderungen gestellt. Der Bund solle prüfen, den Euro an den Franken zu binden, um den harten Franken weicher zu machen, verlangen die Linken. Auch sollten die Schweizer Banken verpflichtet werden, den Franken durch Spekulationen nicht noch weiter nach oben zu treiben. Die Banken halten so ein Gentleman's Agreement erwartungsgemäß für wenig sinnvoll. Wenn man sich die Devisengeschäfte anschaue, stelle man fest, sagt Claude-Alain Margelisch von der Bankiervereinigung,
dass die Schweizer Banken kaum 5% des Gesamtvolumens von diesem ganzen Geschäftstätigkeit haben. Man kann wirklich nicht sagen, dass die Spekulation der Grund also für den starken Franken ist.
Natürlich hätten einige Schweizer Unternehmen Probleme mit dem starken Franken, sagt der Bankenvertreter. Auf der anderen Seite gäbe es aber auch genügend Profiteure.
Man muss auch hier sagen, dass manche Branchen auch von einem starken Schweizer Franken profitieren. Deshalb wäre es sehr verfrüht, meines Erachtens zu sagen, dass die Lage dramatisch ist.
Schwierig also, daraus allgemeine Empfehlungen abzuleiten, zumal die jüngsten Exportzahlen nach oben weisen. Das zeige, der Schweizer Wirtschaft gehe es insgesamt immer noch vergleichsweise gut, sagt Wirtschaftsstaatssekretär Jean-Daniel Gerber.
Weil wir so viele gute Reformen gemacht haben, die schweizerische Wirtschaft besser dasteht als viele andere Wirtschaften, dass wir die Konjunktur besser überstanden haben als die anderen Länder, mit dem Resultat, dass der Schweizer Franken jetzt so steigt und eigentlich sind wir jetzt der Opfer unseres eigenen Erfolgs.
Von einer Krisensituation will Gerber daher nicht sprechen. Das könnte sich aber ändern, sollte die Frankenstärke länger anhalten.
Dann hat das negative Auswirkungen auf die Exporte, dann natürlich Rückwirkungen auch auf die Arbeit und es könnte zu einer größeren Arbeitslosigkeit kommen, als wir heute haben. Wir sind aber nicht dort. Das sind eigentlich Spekulationen. Momentan ist die Situation noch relativ günstig.
Ob der starke Franken überhaupt auf die Agenda des Bundesrates kommt, will Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann jetzt in Ruhe prüfen. Als der Neubundesrat noch Chef des Maschinenbauverbandes Swissmem war, hatte er im vergangenen Jahr laut vor den schlimmen Folgen eines zu starken Frankens für die Schweizer Exporteure gewarnt. Damals hatte die Nationalbank monatelang versucht, den Franken mit milliardenschweren Eurokäufen zu schwächen. Vergeblich. Jetzt kostet der Franken deutlich mehr als damals. Doch akuten Handlungsbedarf scheint die Politik nach dem heutigen Meinungsaustausch nicht mehr zu sehen.
Der harte Franken und die Sorgen, die er verursacht. Doch auch andere Länder kämpfen mit der Aufwertung ihrer Währung. Das hatte zum Beispiel den brasilianischen Finanzminister dazu gebracht, von einem Währungskrieg zu sprechen. Die Währungsverhältnisse sollten tatsächlich besser geordnet werden. Diese Ansicht vertritt vor allem die UNO-Organisation für Handel und Entwicklung, UNCTAD in Genf, und insbesondere der Ökonom und Autor Heiner Flassbeck. Er ist bei der UNCTAD für Globalisierungsstrategien zuständig. Er plädiert für globale neue Regeln, um die Währungsturbulenzen einzudämmen. Markus Mucklin hat mit ihm gesprochen.
Nicht nur der Franken, auch viele andere Währungen haben in den letzten Monaten stark aufgewertet, nicht zuletzt Währungen von Schwellenländern, Brasilien, Chile, Thailand, Korea. Sie versuchen sich zu wehren gegen den Aufwertungsdruck, aber eher mit mäßigem Erfolg offenbar.
Ja, das ist richtig, weil man an den Kern des Problems schlecht herankommt. Der Kern des Problems ist die hohen Zinsdifferenzen, also der Zufluss von Kapital dort wegen hoher Zinsen. Und der andere Kern des Problems ist, dass man das nur bereinigen kann über eine multilaterale Lösung und nicht auf rein nationalem Wege.
Heißt dies, die einzelnen Länder sind einfach wehrlos, weil die Spekulation schlicht mächtiger ist?
Sie sind nicht wehrlos gegen Zuflüsse von Kapital, da kann man schon etwas tun, da kann man sogar sehr viel tun, aber sie können sozusagen das Problem nicht im Kern packen und wenn man ein Land wie Brasilien nimmt, wo die Zinsen relativ hoch sind, dann ist es auch sehr teuer, weil dort muss man den Spekulanten immer 8-9% geben und wenn man das Geld reinvestiert in den USA, bekommt man nur 3-4%, das ist auf Dauer für den Staat sehr teuer.
Sie erwähnen Brasilien oder auch andere Länder, haben Sie auch versucht, dass Sie eine Art Strafsteuer auf Finanztransaktionen erheben. Zeigt das denn gar keine Wirkung?
Das sind eigentlich nur Nadelstiche. Das ist eben nicht etwas, was die Gewinne, die man da machen kann, die zum Teil sehr groß sind, weil ja man nicht nur die Zinsdifferenz verdient, also die Zinsdifferenz zwischen Japan und Brasilien etwa liegt bei 8%. Wenn die brasilianische Währung auch noch aufwertet, wenn man also die Aufwertung zulässt, dann ist insgesamt der Gewinn noch höher. Und das, wenn das dann mit geliehenem Geld gemacht wird, kommen da unglaubliche Renditen heraus. Und das kann man schwer jetzt über Steuern abschöpfen. Insofern sind viele der Maßnahmen sind in der Tat nur Nadelstiche, sind aber keine wirkliche Gegenwehr. Das funktioniert dann in einem solchen Fall, jedenfalls wo die Zinsen hoch sind, nicht so einfach.
Also die Länder, die einzeln sind eigentlich letztlich machtlos. Also international müsste etwas geschehen, aber da geschieht eigentlich nichts.
Es gibt jetzt wenigstens eine Diskussion. Es geschieht im Moment noch nichts, aber es gibt ja auch durch die Amerikaner angestoßen wenigstens eine internationale Diskussion über Ungleichgewichte und die hängt ja eng damit zusammen mit dieser Frage, wie laufen die Kapitalströme und wo sind Anreize, mit Währung zu spekulieren. Also da bin ich nicht ganz hoffnungslos, dass es da ein paar Schritte in die richtige Richtung gibt, aber es wird keine schnelle Lösung geben jetzt im Sinne von in 6 Monaten haben wir ein neues Weltwährungssystem. Das ist ganz sicher.
Aber was müsste oder könnte kurzfristig oder mittelfristig geschehen?
Nun, kurzfristig muss man sehen, dass einige Länder durch Kapitalverkehrskontrollen natürlich schon etwas machen können. Man kann etwas Sand ins Getriebe schütten. Man kann auch natürlich intervenieren. Man kann systematisch intervenieren und man kann sogar Wechselkursziele setzen. Man kann also gegen Aufwertungsspekulationen ist man im Grunde sehr stark. Wie gesagt, nicht in dem Fall, wenn die eigenen Zinsen höher sind als die Zinsen des Landes, aus dem sozusagen das Geld kommt. Dann wird es schwierig, dann wird es teuer.
Sie sagen, Länder, die tiefe Zinsen haben, also im Unterschied zu Brasilien beispielsweise, die könnten durchaus etwas tun. Denken Sie da beispielsweise auch die Schweiz, die ja auch Probleme hat mit einem doch inzwischen starken Franken?
Ja, die Schweiz steht jetzt auf der anderen Seite. Sie ist eigentlich bei dieser Spekulation, müsste sie zu den Abwertungsländern gehören, aber es gibt überlagernde Motive, die dazu führen, dass Geld in die Schweiz fließt. Das ist sicherlich in erster Linie die Unsicherheit um den Euro. Und die Schweiz könnte in der Tat sehr viel mehr tun. Die Schweiz könnte ein Wechselkursziel setzen. Die Notenbank könnte sagen, von nun an ab 1,25 zum Euro oder so ist Schluss. Wir werden einfach keine stärkere Aufwertung zulassen. Warum? Weil sie kann dann systematisch intervenieren und die Märkte würden ihr das glauben, weil sie eben die Mittel zum Intervenieren hat. Insofern ist man da an einem sehr starken Hebel oder man hat, wie man in der Schweiz sagt, einen sehr langen Speer und man müsste den eigentlich nur nutzen, um viel konsequenter dagegen vorzugehen.
Aber dennoch, die Schweiz, natürlich ist sie eine reiche Volkswirtschaft, aber doch vergleichsweise dann doch wieder klein.
Ja, sie ist klein, aber es kommt ja nur darauf an, wie sehr ich die Märkte überzeuge. Gegen die Gelddruckmaschine der Notenbank kommt nun kein Spekulant dieser Welt an, selbst gegen eine Gelddruckmaschine in einem kleinen Land. Also das ist wissen die Märkte auch und das kann man den Märkten auch überzeugend vermitteln. Und die Schweiz hat ja das schon auch früher einmal zu diesem Mittel gegriffen. Ich glaube nicht ganz unerfolgreich. Im Jahre 1978 hat man auch ein solches Wechselkursziel gesetzt. Und das würde ich heute auch empfehlen, zu sagen, darum muss man sich natürlich entscheiden und muss daran festhalten und darf dann nicht alle paar Tage etwas anderes machen. Aber man kommt mit den Nadelstichen nicht weiter. Wenn man mit den Nadelstichen nicht weiterkommt, dann muss man eben den großen Spieß nehmen und sagen, so, jetzt ist Schluss, wir sitzen am längeren Hebel und da habt ihr keine Chance.
Aber die Nationalbank hat es ja im Frühjahr noch versucht und mit weniger Erfolg.
Ja, aber sehr halbherzig. Es war nie sehr konsequent und es war nie so, dass die Märkte wirklich glauben konnten, dass man das jetzt durchhalten wird. Und das ist das Entscheidende. Man muss klar machen, dass man das durchhalten wird. Man muss klar machen, dass man das durchhalten kann. Und dann muss man vielleicht gar nicht mehr viel intervenieren, weil es die Märkte glauben. Und sie wissen, das können wir jetzt mal einstellen, da läuft im Moment nichts.
Aber gibt es nicht das Risiko, dass man dann grenzenlos neues Geld schafft und dann wird ja häufig gesagt, dass damit dann auch die Gefahr einer baldigen Inflation heraufbeschworen werden könnte.
Nein, Zentralbanken schaffen immer Geld und wenn sie auf der einen Seite viel Geld schaffen, also bei der Devisenintervention, schaffen sie auf der anderen Stelle weniger. Das können Zentralbanken in der Regel schon sehr gut ausgleichen. Das ist gar kein Problem. Das ist keine Frage von Inflationierung. Und wie gesagt, je überzeugender man ein bestimmtes Ziel verteidigt und auch verbal die Ankündigung klar macht, dass alle dahinter stehen, umso weniger muss man de facto intervenieren, weil es dann eben glaubhaft ist. Das Schlimmste ist eben eine zögerliche gefährliche Politik. Wie gesagt, eine Politik der Nadelstiche, das bringt überhaupt nichts, weil bei jeder Unruhe in der Eurozone dann sofort wieder der Schweizer Franken als vermeintlich sicherer Hafen entdeckt wird. Und auf Dauer kann es natürlich die Schweizer Exportwirtschaft nicht durchhalten.
Das war Heiner Flassbeck. Der Ökonom ist bei der UNO-Organisation für Handel und Entwicklung zuständig für Globalisierungsstrategien. Markus Mucklin hat mit ihm gesprochen. Hier im Echo der Zeit geht es jetzt weiter mit entscheidenden Frauen, selbstbewussten Inselbewohnern und libanesischen Juden. Zuerst aber Tunesien. Das Land hat den Ausnahmezustand verhängt. Dies nachdem der Generalstreik das öffentliche Leben heute weitgehend lahmgelegt hat. Vor dem Innenministerium in Tunis stehen sich die Polizei und die Demonstranten gegenüber. Sie fordern den sofortigen Rücktritt von Präsident Ben Ali. Dieser zeigte sich zu Zugeständnissen bereit. Auslandredaktor Alexander Gschwind.
Nachdem Präsident Ben Ali die Volkswut mit seiner gestrigen Fernsehrede nicht zu beschwichtigen vermochte und die Protestkundgebungen heute weitergingen, versuchte er es mit neuen Befreiungsschlägen. Am Nachmittag entließ er das Kabinett seines Premierministers Ghannouchi und löste das bisherige Marionettenparlament auf. Innerhalb 6 Monaten sollen Neuwahlen angesetzt werden, meldete das staatliche Fernsehen. Offensichtlich zweifelt aber der Machtapparat selbst an der beruhigenden Wirkung dieser Maßnahmen. Nur eine Stunde später wurde der Ausnahmezustand über das ganze Land verhängt. Ab sofort sind öffentliche Zusammenkünfte von mehr als 3 Personen verboten. Auch dürfen die Ordnungshüter wieder Gebrauch von ihren Schusswaffen machen, nachdem der Staatschef den entsprechenden Befehl in seiner gestrigen Rede ausdrücklich zurückgenommen hatte. All dies vermittelt den Eindruck eines immer verzweifelteren und konzeptlosen Rückzugsgefechtes auf Raten. Dass sich Ben Ali, wie gestern verkündet, noch bis zum Ablauf seiner Amtszeit Ende 2014 im Palast von Karthago halten kann, scheint angesichts der aufgewühlten Stimmung im Volk, aber auch des wachsenden Drucks von außen, jedenfalls immer unwahrscheinlicher. Auch der Oppositionelle Moncef Marzouki sieht Ben Alis Tage gezählt.
Je pense que sa fin programmée est absolument proche là. On le gardera pas jusqu'en 2014.
Der gestrige Fernsehauftritt Ben Alis sei bloß noch pathetisch und larmoyant gewesen, meint Marzouki. Der Staatschef präsentierte sich als Opfer von Lügnern, die ihm die wahre Lage im Land verheimlicht hätten und auf das Volk schießen ließen. Wie alle Diktatoren sinkt er in sich zusammen, wenn man ihm die Luft rauslässt. Und genau dies hat das tunesische Volk mit Ben Ali getan.
C'est un discours totalement pathétique. Je veux dire que il faisait peine à voir. Et d'une certaine façon, tous ces dictateurs, c'est quand même des grosses baudruches là qui finissent par désenfler. Aujourd'hui, il a été désenflé par le peuple. C'est un homme qui s'est présenté littéralement larmoyant, en prétendant qu'il savait pas qu'on l'a trompé, qu'il faut arrêter de tirer sur la population, alors que tout le monde sait que c'est lui qui a ordonné de tirer sur la population.
Fragt sich bloß, was nach Ben Ali kommt. Fehlt es doch dem Land nach jahrzehntelanger Diktatur an demokratischen Strukturen wie profilierten Politikern, die bei einer demokratischen Öffnung echte Alternativen zu bieten vermöchten. Angesichts des drohenden Vakuums wird in Tunis der Ruf nach einer Übergangsregierung unter Einbezug aller politischen Strömungen immer lauter. Nur so könne Tunesien vor noch größerem Chaos bewahrt und eine halbwegs geordnete Demokratisierung eingeleitet werden.
Hätte die Abstimmung über die sogenannte Waffenschutzinitiative vor 10 Tagen stattgefunden, dann wäre sie angenommen worden. Dann nämlich hätten sich 52% bestimmt oder eher dafür ausgesprochen. Dies hat die Trendumfrage des Forschungsinstituts GFS Bern im Auftrag der SRG SSR ergeben. Trotzdem bleibt der Ausgang der Abstimmung offen, vor allem auf die Frauen kommt es an. Bundeshausredaktor Pascal Krauthammer.
Ob Frau oder Mann, die Militärwaffe im Kleiderschrank oder auf dem Dachstock wollen viele nicht mehr. Darum liege die Waffenschutzinitiative auch vorn, erklärt Studienleiter Claude Longchamp vom Forschungsinstitut GFS Bern.
Das hauptsächliche Argument, das auf der Befürworterseite vorhanden ist, geteilt wird und auch wirksam gewesen ist in der bisherigen Kampagne, ist letztlich, dass diese Aufbewahrungspflicht eigentlich nicht mehr zeitgemäß ist. Sie entspricht nicht der Bedrohungslage, die wir heute haben.
Besonders die jüngeren Stimmberechtigten und die Anhängerschaft der SP und der Grünen wollten darum der Waffenschutzinitiative zustimmen. Die Hauptargumente der Gegnerseite, wonach die Waffenschutzinitiative Schweizer Werte und Traditionen in Frage stelle, den Waffenmissbrauch aber nicht verhindern könne, hat bisher nur eine Minderheit überzeugt. Laut Trendumfrage würden sich nur gerade 39% bestimmt oder eher gegen die Waffenschutzinitiative aussprechen. Vor allem die Basis der SVP ist dagegen, aber auch die Mitteparteien tendieren dazu, die Initiative abzulehnen.
Bei der CVP und bei der FDP ist die Umfrage einigermaßen gespalten, mit einer leichten Tendenz ins Nein. Regional haben wir im Moment keine großen Unterschiede feststellen können. Ich gehe allerdings davon aus, dass insbesondere die Mobilisierung auf der bürgerlichen Seite, die Mobilisierung auch dieses Wertethemas, die Unterschiede zwischen Stadt und Land im Verlauf der Kampagne zunehmen werden.
Schon jetzt zeichnet sich ein großer Unterschied zwischen dem Stimmverhalten der Geschlechter ab. Würde heute entschieden, wäre eine klare Mehrheit der Frauen für die Waffenschutzinitiative, und zwar 61%, nicht aber eine Mehrheit der Männer. Dort würden nur 44% zustimmen.
Das Traditionsargument, das von den Gegnern stark vorgebracht wird, ist ein typisches Argument für die Männer. Es ist die Männertradition, die hier aufgegeben würde, und die löst bei den meisten Frauen eigentlich wenig aus. Die achten sich viel mehr auf die Gefahrenfrage, und da sehen sie doch auch diese Veränderung der Bedrohungslage und auch die potenzielle Gefahr, die von einer Ordnungswaffe ausgeht.
Der Geschlechterunterschied im Stimmverhalten macht sich auch auf Parteiebene bemerkbar. Mit Ausnahme der SVP-Anhängerinnen wollen nämlich auch bürgerliche Frauen der Initiative eher zustimmen. Doch die Würfel zugunsten der Waffenschutzinitiative sind noch nicht gefallen. Das Nein-Lager kann sich erfahrungsgemäß in einem Abstimmungskampf nämlich noch vergrößern. Nur zweimal übrigens haben Frauen bisher einer Initiative zum Durchbruch verholfen, und zwar bei der Initiative und bei der Unverjährbarkeitsinitiative rund um Sexualstraftäter. Damals haben die Frauen die Männer jeweils überstimmt.
Pascal Krauthammer. Unsere Online-Redaktion hat ein ausführliches Dossier zum Thema zusammengestellt. Deres.ch führt dorthin. Wenn sich in Brüssel einige Male pro Jahr die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union versammeln, flattern die Flaggen der Mitgliedstaaten im Wind. Das ist ein wichtiges Symbol der Zugehörigkeit und Souveränität. Seit 2 Wochen wird nun in Brüssel eine zusätzliche Landesfahne gehisst, nämlich jene der autonomen Ålandinseln in der Ostsee. Die Geschichte dahinter kennt deres Nordeuropa-Korrespondent Bruno Kaufmann.
Die knapp 30.000 Einwohnerinnen und Einwohner sind sich ihrer besonderen Bedeutung bewusst. Ihr Archipel auf halbem Weg zwischen Finnland und Schweden umfasst fast 7.000 Inseln. Auf diesen darf nur Land besitzen, wer die oländische Staatsbürgerschaft besitzt und die Nationalhymne des Landes singen kann. Dabei ist Åland gar kein richtiges, unabhängiges Land und kein selbstständiger Staat, sondern eine autonome Region, die seit 1917 zur Republik Finnland und seit 1995 zur Europäischen Union gehört. Im Unterschied jedoch zu anderen autonomen Gebieten in Europa konnten die Åländerinnen und Åländer in einem eigenen Volksentscheid über den Beitritt zur EU abstimmen. Dieses Selbstbestimmungsrecht geht darauf zurück, dass der Status der Inselgruppe in der Ostsee in einem Vertrag des Völkerbundes, also der Vorgängerorganisation der UNO, von 1921 geregelt wurde. Damals wurde festgelegt, dass Åland zu Finnland gehört, auf dem Gebiet der Region Schwedisch die einzige Amtssprache ist und das gesamte gut 15.000 Quadratkilometer große Territorium demilitarisiert werden muss. Ein Kompromiss, der bis heute die wichtigsten Anrainerstaaten neben Finnland, auch Schweden und Russland, zufriedenstellte. Und seither bemühen wir uns darum, aus dieser Autonomie das Beste zu machen, sagt Gunnar Jansson, einer der führenden Politiker Ålands.
Riket so visa, att vi låg efter i de många delar i den europeiska autonomie.
Und das ist dem kleinen Inselvolk auf den vielen Inseln auch gelungen. So erhielt das Archipel beim Beitritt zur EU einen Sonderstatus außerhalb der Europäischen Zollunion. Die Folge: sämtliche Fähren, die auf der Fahrt über die Ostsee einen Hafen der Ålandinsel anfahren, können auch weiterhin zollfreie Waren verkaufen. Ein Milliardengeschäft, das die Inseln in den letzten Jahren reich und selbstbewusst gemacht hat. Deshalb streben die Åländer nun nach höheren staatlichen Weihen.
Bereits heute hat die Region eine eigene Post und verwaltet Schule, Gesundheit und Handel unabhängig vom finnischen Mutterland. Nun will die Insel auch auf dem internationalen Parkett eigenständig auftreten können. Nach dem Vorbild des vormals dänischen Grönlands und der Färöerinseln, die sich auf dem Weg in die Unabhängigkeit befinden, strebt nun Åland eine eigenständige Justiz- und Außenpolitik an. Das seit dem EU-Beitritt stets verfolgte Ziel, im Europäischen Parlament einen eigenen åländischen Sitz zu erhalten, ist noch nicht erreicht. Aber ein erster symbolischer Schritt ist getan. Seit Jahresbeginn weht in Brüssel auch die blau-gelb-rote Flagge der Ålandinseln. Während die EU als solche dagegen nichts einzuwenden hatte, gab es lange Widerstand aus der finnischen Hauptstadt Helsinki. Denn dort wird bis heute die autonome Inselgruppe nicht selten als abtrünnige Provinz betrachtet, die in die Schranken gewiesen werden muss.
Mittlerweile ist es 18.36 Uhr. Das Echo-Dossier führt uns nach Beirut. Dort war die Magen-Avraham-Synagoge einst eines der bedeutendsten jüdischen Gotteshäuser im ganzen Nahen Osten. Sie stand in voller Pracht in der Hauptstadt des Libanons, diesem kleinen Staat mit den vielen Religionen. Nach allem, was seit 1948 an israelisch-arabischen Konflikten, Besetzungen und Kriegen passiert ist, existiert aber die jüdische Gemeinschaft im Libanon mittlerweile fast gar nicht mehr. Die wenigen Juden, die es noch gibt, leben zurückgezogen in Beirut. Da überrascht es, dass jetzt die Synagoge wieder aufgebaut wird. Der Bericht aus Beirut von Irene Meyer.
Hier war einmal das Wadi Abu Jamil, das jüdische Viertel im Zentrum Beiruts. Ein lebendiges Quartier, Teil der libanesischen Hauptstadt. Die Häuser von damals sind verschwunden, weggebombt im Bürgerkrieg, zerfallen in den Jahren danach oder abgerissen von den neuen Bauherren. Solidär, das milliardenschwere Immobilienunternehmen, das der frühere Premier Rafik Hariri aufgebaut hat, ist hier nun aktiv. Hohe Türme streben Richtung Himmel, Luxuswohnungen noch und noch. Ein Gebäude entgeht dem Abrissbagger, ein Haus Gottes, die Synagoge Magen Avraham. 1926 wurde die größte Synagoge des Libanons und eine der schönsten im Nahen Osten gebaut, erzählt Lor Hosri, eine junge Beiruter Archäologin. Im Krieg wurde das Gebäude von Bomben getroffen und beschädigt, sagt Lor. Und ein Restaurator fügt an, dass die Synagoge noch bis 1982 von der jüdischen Bevölkerung genutzt worden sei.
Ils ont arrêté de venir ici en 1982 pendant la guerre de 60.
Danach sei das Gotteshaus teilweise zerfallen. Davon ist heute nichts mehr zu sehen. Die Renovation der Synagoge ist weit fortgeschritten. Originalgetreu nachgebaut im arabischen Stil mit vielen Bögen erinnert Magen Avraham inmitten der gesichtslosen Neubauten an eine andere Zeit. Eine Zeit, in der die Juden noch natürlicher Teil der libanesischen Gesellschaft waren. Ältere Libanesinnen erinnern sich gut daran und die Renovation der Synagoge weckt ihre Neugier und ihre Emotionen. Jung verheiratet lebte ich bei meinen Eltern in Beirut, erzählt eine 60-jährige Frau. Ihre Nachbarinnen seien drei Schwestern gewesen, libanesische Jüdinnen. Eine von ihnen habe als Klavierlehrerin unterrichtet.
Non, jamais. Jamais. Non, c'est pas un tabou, mais elle est libanaise. Elle, vous savez, au Liban, avant la guerre, on ne savait pas qui était de cette religion ou de cette religion. Moi, j'ai eu des amis musulmans, j'ai eu des amis israélites.
Nie sei die Religion ein Thema gewesen, damals, sagt die Frau. Nicht, weil sie ein Tabu gewesen wäre, sondern weil man respektvoll und selbstverständlich neben und miteinander gelebt habe. Muslime, Christen, Israeliten, wie die Juden genannt wurden. عن بلدي احكي لي يا نسيم اللي ماري على الشجر مقابلي عن اهلي احكي لي Erzähl mir von meiner Kindheit, meinem Land, meinen Nachbarn, dem Lorbeerduft. Erinnere mich an mein Land, von dem ich nicht weiß, ob es auf mich wartet. Dieses nostalgische Lied der libanesischen Sängerin Fairuz klingt auf der Webseite der jüdischen Gemeinschaft im Libanon heute. Ausdruck einer unendlichen Sehnsucht.
höchstens 200 Libanesen jüdischen Glaubens leben heute noch im Land. Nach jahrzehntelangem Schweigen und Rückzug zeigen sie sich nun sehr vorsichtig wieder in der libanesischen Gesellschaft. Mit der renovierten Synagoge und mit der Webseite, auf der sie ihre Geschichte dokumentieren. Offen ins Mikrofon zu sprechen, das lehnen sie strikt ab. Es ist ein leiser Versuch, die libanesische Gesellschaft an ihre multikonfessionelle Tradition zu erinnern. Nada Abdel-Samad, eine Beiruter Journalistin, hat die Geschichte des Exodus der Juden aus dem Libanon in einem Buch und Film dokumentiert.
There is no figures, but
es gibt keine verlässlichen Zahlen, sagt Nada. Man gehe aber von etwa 12.000 Juden vor 1948 aus. Erstaunlicherweise aber sei nach 1948, nach der Gründung des Staates Israel und der Vertreibung vieler Palästinenser, die jüdische Gemeinschaft im Libanon gewachsen. Viele Juden aus Syrien und dem Irak seien in den Libanon gekommen, weil dieses arabische Land am wenigsten feindselig gegenüber den Juden gewesen sei. Die heutige jüdische Gemeinschaft bestätigt dies. Auf ihrer Webseite spricht sie von einer liberalen, gastfreundlichen und toleranten Atmosphäre damals. Die Juden hatten denselben Status wie die anderen Religionsgemeinschaften. Aber der Krieg von 1967 und seine Auswirkungen auf die libanesische Politik, auch die Anwesenheit palästinensischer Organisationen, verunsicherten die Juden Libanons. Es sind auch einzelne Attacken auf Juden dokumentiert. Der Exodus aus dem Land ihrer Vorfahren setzte ein und verstärkte sich mit dem Beginn des libanesischen Bürgerkriegs 1975. Es sei ein stiller Exodus gewesen, sagt Nada Abdel-Samad.
The main thing that is common in all the stories I wrote about is the silent leave.
Ohne Abschied, ohne Worte seien die jüdischen Nachbarn, Freunde, Kollegen gegangen, sagt Nada.
I think after 82, yeah, after the invasion or during.
Viele libanesische Juden seien Ende 1982 den israelischen Invasionstruppen nach Israel gefolgt, die auf dem Rückzug aus Beirut und Saida waren, erzählt Nada Abdel-Samad. Sie habe auch Fälle recherchiert, wo emigrierte libanesische Juden später als israelische Soldaten in den Libanon zurückgekommen seien. Ein großer Teil aber ging nach Übersee. Die Zeugnisse aus Kanada, die sich im Buch von Nada finden, sind geprägt von nostalgisch-melancholischen Erinnerungen und Sehnsucht. Diese Diaspora-Juden haben dennoch großen Anteil an der Renovierung der Synagoge Magen Avraham. Ihre Spenden decken einen Teil der Kosten. Unterstützt oder gut geheißen wird die Renovation auch von libanesischen Stellen. Selbst die islamistische Hisbollah, Erzfeindin Israels, hatte keine Einwände. Simon Bihar, ein libanesischer Jude, der seine Kindheit im Wadi Abu Jamil verbrachte und immer hier geblieben ist, hofft, dass die Synagoge jüdische Libanesen aus dem Exil zurückbringt, nach Beirut, wenigstens besuchsweise. Bihar, ein Geschäftsmann, beantwortet uns schließlich ein paar Fragen, informell und sehr knapp. Seine zentrale Aussage ist ein Aufruf an die Libanesen. Sie sollen unterscheiden zwischen der israelischen Politik und den libanesischen Juden. Die hätten nämlich gar nichts miteinander zu tun. Er sei Libanese und zufällig auch Jude. Punkt. Wie andere Christen oder Muslime seien. Das Judentum ist nach wie vor eine der 18 offiziellen Religionen des Libanons. Trotzdem, sagt die Journalistin Nada Abdel-Samad, habe der Libanon die Gemeinschaft der Juden verloren.
They are part of the mosaic, Lebanese mosaic. I mean, Lebanon lost
one. Ein Teil des libanesischen Mosaiks fehlt, sagt Nada Abdel-Samad. Und diesen Teil könne auch die renovierte Synagoge Magen Avraham im Wadi Abu Shamil nicht ersetzen.
Das war ein Dossier aus Beirut von Irene Meyer. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Marcel Jecke, für die Nachrichten Simon Loy, am Mikrofon Simon Fatzer. Das nächste Echo gibt es um 19 Uhr auf DRS2, DRS4 und der DRS Musikwelle. Aktuelle Nachrichten und Hintergrundinformationen sendet Schweizer Radio DRS auch rund um die Uhr auf DRS4 News und im Internet unter drs.ch.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.